Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Sojus-Rakete. Viel Spaß! Zurück auf der Senkrechtstarter-Couch freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich glaube, jeder, der sich für Raumfahrt interessiert, hat den Namen schon einmal gehört. Sojus. Heute geht es nicht um das Raumschiff, das seit den 60er Jahren alle bemannten russischen Missionen ins All bringt, sondern um die gleichnamige Rakete. Die Sojus-Rakete erhält ihren Namen aufgrund ihrer ersten Nutzlast, nämlich dem Sojus-Raumschiff. Der Name Sojus ist das russische Wort für Vereinigung und sollte auf die Einheit der Sowjetunion anspielen. Sojus ist nicht irgendeine Rakete, es bezeichnet die erfolgreichste Raketenfamilie aller Zeiten. Alle Typen zusammen kommen auf über 1000 erfolgreiche Starts. Und selbst wenn man nur einen einzigen Typ der Sojus herausnimmt, dann kommt die mittlerweile ausgemusterte Sojus U allein schon auf über 700 erfolgreiche Starts. Mit einer Erfolgsrate von über 97% ist sie nicht nur besonders oft geflogen, sondern auch unglaublich zuverlässig. Da SpaceX plant, die Falcon 9 auszumustern, sobald das Starship erwachsen geworden ist, wird die Sojus diesen Rekord auf absehbare Zeit auch erst einmal halten. Die Sojus-Raketenfamilie basiert auf der weltweit ersten Interkontinentalrakete R7, die mit ihren vier spitzen Seitenboostern auch schon das unverwechselbare Aussehen der Sojus hatte. Wenn man alle Starts von Raketen auf Basis der R7 aufaddiert, kommt man sogar auf über 1800 erfolgreiche Starts. Es gibt ein paar verblüffende Entwicklungsgeschichten um die R7. Ähnlich zu den Raketenentwicklungen in den USA durch ein Team um Werner von Braun gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein Team deutscher Ingenieure, die die Entwicklung von Raketenantriebstechnik in der Sowjetunion unterstützten. Aber dazu mache ich mal eine gesonderte Folge. Eine Person, an der man nicht vorbeikommt, wenn man über das sowjetische Raketenprogramm spricht, ist Sergei Pavlovich Korolev. Seine Bedeutung für das gesamte Raumfahrtprogramm der Sowjetunion ist mit keiner anderen einzelnen Person vergleichbar. Selbst Werner von Braun als eine zentrale Figur im amerikanischen Programm hatte wohl nicht ansatzweise so viel Einfluss auf die Entwicklung in den USA, wie sie Korolev auf die sowjetische Raumfahrt hatte. Gerade weil er eine so herausragende Persönlichkeit ist, bekommt er definitiv noch dieses Jahr ein eigenes Video. Aber kommen wir zurück zur Raketentechnik. Fangen wir am besten erstmal bei den Gemeinsamkeiten aller auf der R7 basierenden Raketen an. Eine Sojus-Rakete oder Raketen, die auf der R7 basieren, sind meistens dreistufig, wobei die Triebwerke der zweiten Stufe in einer Ebene mit den Triebwerken der ersten Stufe liegen. Es gibt aber auch Literatur, die den Zentralblock als erste Stufe bezeichnet und die vier Seitenblocks nur als Booster sieht. Für beide Zählvarianten lassen sich Argumente finden. Da der Zentralblock mit beim Start gezündet wird, könnte man durchaus von erster Stufe sprechen. Die Seitenbooster werden nach etwa 2 Minuten abgeworfen und zaubern dann ein Feuerkreuz in den Himmel, das unter Raketennerds mit dem Namen Korolev-Kreuz bekannt ist. Da der Zentralblock nach der Stufentrennung noch etwa 2,5 Minuten weiter feuert, kann er so kleinere Nutzlasten in einen niedrigen Erdorbit bringen. So geschehen am 4. Oktober 1957, als die Sowjetunion mit Sputnik den ersten künstlichen Satelliten in einen Erdorbit schoss. Diese Fähigkeit wurde direkt aus der Anpassung der ersten Interkontinentalrakete R7 erreicht. Ursprünglich sollte mit dieser Trägerrakete ja kein stabiler Orbit erreicht werden, sondern einfach nur eine Massenvernichtungswaffe ballistisch auf einen vermeintlichen Gegner geworfen werden. Um aus einer Interkontinentalrakete eine Rakete mit brauchbaren Nutzlastfähigkeiten für die Raumfahrt zu machen, musste eine dritte Stufe ergänzt werden. Geschehen bei der Vostok-Familie, die mit Juri Gagarin am 12. April 1961 den ersten Mensch in einen Erdorbit brachte. Während die zweistufige Variante gerade mal 30 Meter hoch war, brachten erst die ersten dreistufigen Varianten für das Raumfahrtprogramm schon auf knapp 40 Meter. Moderne Sojus-Versionen kommen sogar auf etwa 50 Meter. Mit heute knapp 7 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit, entgegen der 500 Kilogramm Nutzlast zu Sputnik-Zeiten, hat sich die Nutzlastkapazität vervierzehnfacht. Charakteristisch für fast alle Raketen auf Basis der R7 sind die vier Booster am unteren Ende der Rakete, die sich nach oben an die Rakete schmiegen. Auch wenn man schnell auf die Idee kommen könnte, dass es sich wie bei Space Shuttle und SLS um Feststoffbooster handelt, haben die Booster in der ersten Stufe Flüssigtriebwerke. Auch wenn es so aussieht, dass jeder Booster außen und die zweite Stufe in der Mitte über jeweils vier Triebwerke verfügt, spricht man jeweils nur von einem einzelnen Triebwerk mit vier Brennkammern pro Block. Als Treibstoff kommt sowohl in den Boostern als auch in der zweiten Stufe in der Mitte Kerosin und flüssiger Sauerstoff zum Einsatz. Das Triebwerk der Booster ist ein RD-107. RD steht für die russische Abkürzung, bitte entschuldigt meine Aussprache, Reaktivny Dvigatel, was übersetzt so viel wie Rückstoßantrieb bedeutet. Die mittlere zweite Stufe verfügt hingegen über das dem RD-107 sehr ähnliche RD-108. Am auffälligsten ist wohl die Tatsache, dass das RD108 über 4 Steuerdüsen verfügt, anstatt 2 beim RD107. Diese Steuerdüsen werden mit dem gleichen Treibstoff wie das Haupttriebwerk betrieben und sind jeweils um eine Achse schwenkbar. Die Steuerdüsen gehören dabei definitiv zum Haupttriebwerk, da sie sich mit dem Haupttriebwerk die Turbopumpen teilen. Sie erzeugen dann Schub, die die Rakete antreibt, können aber zusätzlich zum Steuern und Stabilisieren der Rakete jeweils, wie gesagt, um eine Achse geschwenkt werden. Diese Art der Steuerung ist für die Sojus notwendig, da die Hauptbrennkammer nicht wie bei den meisten anderen Raketentriebwerken schwenkbar ausgeführt sind, sondern starr verbaut sind. Das vereinfacht natürlich die Verrohrung und Mechanik der Hauptbrennkammer, kompliziert aber das gesamte Triebwerk um die zusätzlichen Steuerdüsen und ihre Verrohrung. Für die erste Stufe mit den 4 Seitenboostern kommen wir so insgesamt auf 8 Steuerdüsen, 2 pro Triebwerk. Da für die zweite Stufe 2 Steuerdüsen mit Schwenkbarkeit in einer Ebene nicht ausreichen, verfügt das AD108 über 2 zusätzliche Steuerdüsen, insgesamt also 4. Aber schauen wir uns die Technik der Triebwerke mal im Detail an. Wenn du dich generell für Raketentriebwerke interessierst, schau unbedingt in meine Playlist zu Triebwerken. Hier erkläre ich unterschiedliche Triebwerkszyklen und generell, wie aus chemischer Energie thermische Energie gemacht wird und diese dann clever eingesetzt wird, um Raketen auf ihre absurden Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Ähnlich zu dem Merlin-Triebwerk von SpaceX und dem F1 der Saturn V laufen das RD107 sowie seine Abwandlungen mit verfeinertem Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Genau wie das Merlin und das F1 läuft das AD107 im offenen Gasgeneratorzyklus. Das heißt, ein Gasgenerator sorgt für die Pumpenleistung, um die enormen Treibstoffmengen in das Triebwerk zu befördern. Beim AD107 sind das über 300 Liter pro Sekunde, also etwa 2 Badewannen pro Sekunde, die durch die Leitung gedrückt werden wollen. Zum Vergleich, das F1 der Saturn V brachte es sogar auf fast 2600 Liter pro Sekunde, was gut 14 Badewannen pro Sekunde entspricht. Wenn wir die Verbrennungszyklen genauer vergleichen, gibt es aber einen Unterschied. Während das Merlin-Triebwerk von SpaceX und das F1 den Haupttreibstoff verwenden, um die Turbopumpen anzutreiben, verwendet das AD107 und seine Weiterentwicklung ein weiteres Treibmittel, Wasserstoffperoxid. Genau, das Zeug, mit dem du dir die Haare bleichen kannst. Dieses Molekül aus 2 Wasserstoff- und 2 Sauerstoffatomen ist hochreaktiv und neigt zum Zerfall zu Wasserdampf und Sauerstoff. Diesen Prozess kann man auch beschleunigen, wenn man das Wasserstoffperoxid über einen Katalysator laufen lässt, zum Beispiel Kaliumpermanganat. Diese großen Energiemengen in Form von Wasserdampf und Gas, das expandieren möchte, kann ich jetzt analog in einer Turbine nutzen, um Arbeit zu verrichten. In unserem Fall den Treibstoff in die Brennkammer zu drücken. Bei AD107 sind es dann 4 Brennkammern pro Turbopumpe. Während die Amerikaner in den 60er Jahren immer größere Brennkammern entwickelten, die immer nur von einer Turbopumpe gefüttert wurden, ist dieses mehrere Brennkammern auf eine Turbopumpe-System bei den sowjetischen oder jetzt russischen Triebwerken relativ gängig. Tatsächlich ist das stärkste je geflogene Flüssigtriebwerk nicht das F1 mit 7770 kN, sondern das russische AD171 mit 7900 kN. Jetzt kann man sich streiten, wer den besseren Ansatz hatte. Fakt ist, dass eine der größten Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Raketentriebwerken die instabile Verbrennung ist, die zu Vibrationen und Druckspitzen führen. Und die können dann ein Triebwerk zerstören. Je größer eine Brennkammer ist, umso schwieriger ist es, einen stabilen Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten. Mehr Brennkammertriebwerke nutzen die Größenvorteile von den gemeinsamen Turbopumpen, umgehen aber die eventuell größeren Verbrennungsinstabilitäten. Mehr Brennkammertriebwerke nutzen die Größenvorteile von der gemeinsamen Turbopumpe, umgehen aber die eventuellen Verbrennungsinstabilitäten, die mit einer Vergrößerung der Brennkammer einhergehen würde. Ein weiterer Vorteil ist die Serienfertigung von vielen kleinen Triebwerken im Vergleich von gewaltigen großen. Eine Technik, von der SpaceX und Rocket Lab ein Lied singen können. Als Gegenbeispiel kann man hier die russische N1 anführen. Die Komplexität der Steuerung und Verrohrung der sehr vielen Triebwerke hat wohl letztendlich zum Scheitern des sowjetischen Mondprogramms geführt. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wie sieht die Zukunft der russischen Sojus aus? Noch sind die Startlisten gut mit Sojus gefüllt, sowohl für das russische Raumfahrtprogramm als auch für Arianespace, die Sojus-Flüge vom Weltraumbahnhof Kourou vermarktet. Die Sojus gilt weiter als eine sehr zuverlässige Rakete und wenn du eine Multimillionen-Dollar-Nutzlast in den Orbit schießen möchtest, wirst du mit Bestimmtheit auch darüber nachdenken, welches System denn eigentlich das erprobteste ist. Andererseits hat die Sojus wie alle anderen Startanbieter große Konkurrenz durch SpaceX bekommen. Dazu kommt, dass die Einnahmen der Russen mit dem Transport von Crew zur ISS nach dem erfolgreichen Crew Dragon Flug und bald hoffentlich auch dem Starliner Flug auf eigene Astronauten und Touristen beschränkt sein wird. Wobei vielleicht die Weltraumtourismus-Zielgruppe dann doch lieber ein paar Millionen mehr ausgibt, um dann mit einer brandneuen und für Raumfahrtverhältnisse großzügigen Crew Dragon zu fliegen. und den Markt, den Ariane Space mit der Soyuz bedient hat, wird sie zukünftig selbst mit der in der Entwicklung befindlichen Ariane 6 bedienen. Vielleicht wird es auch für Russland Zeit, sein Trägersystem, so erfolgreich es auch sein mag, zu überdenken. 2019 wurde bekannt, dass die Russen eine neue Soyuz-Variante, die Soyuz 2M, entwickeln. Auch sie soll dreistufig ausgeführt sein und auf den Preisdruck des Startmarkts reagieren und deutlich günstiger in der Herstellung werden als die aktuelle Soyuz 2. Ich bin mir sicher, dass das Know-how vorhanden ist, um mit den aktuellen Entwicklungen in der Raumfahrt mitzuhalten. Ich befürchte nur, dass am Ende in Russland nicht so schnell so viel Kapital zur Verfügung steht wie in den USA und China. Wir dürfen aber nicht vergessen, viele der größten Leistungen in der bemannten Raumfahrt gehen auf das Konto des unglaublich erfolgreichen sowjetischen Raketenprogramms. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Soyuz weitergeht. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstart. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.